Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Kerstin Gammelin, stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Gammelin, sind Sie schon ready für Heiligabend morgen?
Sozusagen. Heute ist der letzte Tag und dann gibt es noch ein paar Einkäufe und morgen wird gefeiert und wir feiern ja in Berlin und deswegen können wir ganz entspannt schauen, ob Züge ausfallen oder nicht. Also für uns ist es einfach.
Sehr gut. Also kein hektisches Geschenkeshoppen noch.
Kein hektisches Geschenkeshoppen.
Das klingt organisiert. Wir schauen heute an diesem 23. Dezember auf die Themen, die heute wichtig sind und wir ziehen zum Beispiel Bilanz der ersten zwei Wochen Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Schön, dass Sie zuhören. Wir möchten den Blick auf Corona, der ja doch unabdingbar ist, weil das nun mal das beherrschende Thema dieser Tage ist. Wir möchten diesen Blick heute mal ein bisschen anders wagen. Denn es kommen ja immer wieder auch Meldungen, die Hoffnung machen. Also die Europäische Arzneimittelbehörde hat den neuen Proteinimpfstoff in diesen Tagen zugelassen. Die 7-Tage-Inzidenz ist jetzt bei 280. Sie sinkt also weiter, auch wenn es wahrscheinlich nur kurzes Durchatmen ist. Wir hören ja die Warnungen vor Omikron. Und in den USA ist die erste Anti-Corona-Pille zugelassen, zumindest per Notfallzulassung. Alles schon ganz gute Nachrichten, sag ich. Würden Sie sagen, ich bin dazu optimistisch, wenn ich sage, ja, da ist schon deutliches Licht am Ende des Tunnels, Frau Gammelin?
Nee, keinesfalls. Also ich finde es auch gut, dass es diese optimistisch stimmenden Nachrichten gibt. Also von der Pille über den weiteren Impfstoff bis hin auch zu der Nachricht, dass in Südafrika zum Beispiel die Omikron-Welle offenbar schon wieder gebrochen ist und abflaut. Wir sind jetzt hier in Deutschland, glaube ich, in so einer auch emotional sehr schwierigen Zwischensituation, dass man einerseits sieht, dass die Inzidenzen sinken, dass auch die Intensivbettenbelegung in den Krankenhäusern weniger wird, also dass wieder mehr frei ist. Und andererseits hat man diese wahnsinnigen Warnungen vor der Omikron-Welle, die auf Deutschland zurollt. Und man kann sich das ja dann auch wieder ausrechnen, wenn ungefähr 28 Millionen Menschen geboostert sind, ist der größte Teil der Bevölkerung in Deutschland, selbst die zweimal geimpft sind, offenbar jetzt nicht geschützt vor Omikron. Also kann es doch, wenn diese Mutante kommt, sehr schwierig werden. Und ich glaube, das ist so für viele Bürger auch die Schwierigkeit, die sie gerade haben. Einerseits diese hoffnungsvollen Nachrichten zu hören und andererseits aber mit bangem Auge aus dem Fenster zu schauen, ob da jetzt diese dunkle Welle auf uns zuruft. Und das ist gerade vor Weihnachten eben, glaube ich, auch nochmal doppelt schwer.
Heute früh war die Präsidentin des Deutschen Pflegerats im Interview im Deutschlandfunk. Und da hat man rausgehört, die guckt wirklich eher auf diese, wie Sie es gerade gesagt haben, dunkle Welle.
Die Pandemie geht jetzt 2 Jahre lang. Und seitdem haben sich die Dinge immer weiter verschlechtert. Und es gibt überhaupt keine Auswirkungen für die Arbeitsbedingungen, für die Bezahlung, für die Situation von Pflegenden vor Ort. Den Pflegenden in diesem Land geht es nicht besonders gut. Viele denken darüber nach, auszusteigen. Einige denken darüber nach, Arbeitszeiten zu reduzieren. Viele haben das schon getan. Und jetzt beobachten wir immer wieder dieselben Diskussionen und wirklich nur sehr schwache politische Reaktionen letztendlich.
Mir geht das auch so. Sie nicken gerade auch schon. Wenn ich diesen Ton höre, denke ich, Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat war das übrigens, wenn ich das höre, dann denke ich, ja, genau diese Diskussion führen wir eigentlich seit Jahren, jetzt nochmal verstärkt mit Corona. Also Hoffnung ja, aber es tut sich dann doch in der Struktur quasi nichts.
Ja, es ist immer weniger zu verstehen, dass man einerseits sagt, wir haben nur so eine sehr begrenzte Anzahl von Intensivbetten und auch nur wenige Pfleger, die sie bedienen können sozusagen. Und man fragt sich schon, wenn so viel Geld für viele Pandemiemaßnahmen zur Verfügung gestellt wird, warum man nicht auch mehr Intensivbetten finanziert. Und was ich persönlich vermisse, ist auch so eine Art Aktion Pfleger zurück an die Pflegebetten und wo man mit einem Modell arbeitet aus wirklich, sagen wir mal, richtig hohen Prämien, sagen wir mal 2.000, 3.000 Euro für die Pfleger on top, die zurückkommen und vielleicht auch mit einem Arbeitszeitsystem, wenn es denn dann wieder mehr Interessenten gibt, dass man die Arbeitszeiten auch für die Pfleger dann ausgleichen kann, dass die nicht eben immer Vollzeit gehen müssen, sondern dass es eben auch ineinander greift und die Tage nicht zu lang werden. Und das vermisse ich und ich habe es hat für mich so den Anschein, dass es zudem noch ein Problem gibt zwischen den Pflegekräften und auch manchen Ärzten, dass es da auch, sagen wir mal, vom Berufsstand her bestimmte Dinge gibt, die nicht verändert werden sollen. Und dass auch da der Unmut eigentlich groß ist, dass Pfleger sagen und Pflegerinnen sagen, okay, wir müssen die Arbeit machen, wir können aber nichts entscheiden und wir kriegen viel weniger Geld. Und ich glaube, da muss die Politik jetzt noch mal ran, zu überlegen, ob man nicht so eine Aktion starten kann und für eine Zeit begrenzt einfach die Löhne drastisch erhöht.
Und wir haben es ja gehört, es gibt nun mal zu wenig Pflegekräfte. Deswegen wurde ja auch relativ schnell, als die Pandemie schlimm wurde, die Bundeswehr angefragt. Das nennt sich dann Amtshilfe. Die sind dann zum Beispiel tatsächlich in Kliniken unterwegs, um zu unterstützen, in Seniorenheimen, aber auch ganz konkret in der Verwaltung, in den Gesundheitsämtern. Jetzt gab es eine Äußerung der Werbeauftragten Eva Högel. Die hat sich beschwert und hat gesagt, ja, wir machen das gerne, wir unterstützen gerne auch die Pflege, aber die rund 6.500 Soldatinnen und Soldaten, die diese Amtshilfe leisten, die sollen das trotzdem jetzt nicht auf lange Sicht machen. Und sie hat sich beschwert, dass da eben ganz normal auch in Dienstpläne eingeplant wird. Ja, sie sieht da eben Katastrophenhilfe, Bevölkerungsschutz am Zug. Hat sie da einen Punkt zu sagen, Strukturen müssen her, damit eben die Bundeswehr auch wieder ihren anderen Aufgaben nachgehen kann?
Ja, ich glaube, die Äußerung ist ein bisschen zwiespältig. Einerseits kann man verstehen, dass sich die Werbeauftragte vor die Truppe stellt und sagt, also Soldaten sollen jetzt nicht dauerhaft bei der Corona-Pandemie aushelfen. Andererseits ist es ja so, dass wir sehen, dass diese Pandemie in Wellen kommt und geht. Und ich glaube, man kann nicht für immer wahnsinnige Strukturen ausbauen, die dann nur teilweise genutzt werden. Und ich finde, es ist ja auch eine Aufgabe der Soldatinnen und Soldaten, auch in der Bevölkerung zu helfen und beim Katastrophenschutz zu helfen. Von daher finde ich es ehrenwert, sich vor die Truppe zu stellen. Andererseits aber angebracht, dass die Bundeswehr auch im Inland weiter mithilft.
Die Journalistin Kerstin Gammelin ist in dieser Stunde mein Gast. Sie ist stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung. Und Frau Gammelin, in ihrem Twitter-Profil steht in der Beschreibung, schaut auf Scholz. Und das machen wir jetzt mal.
Uns eint der Wille, das Land besser zu machen, es voranzubringen und es beisammen zu halten. Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung.
Politik der großen Wirkung, das hat Olaf Scholz am 24. November gesagt, als der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Er ist seit 2 Wochen und einem Tag neuer Bundeskanzler. Normalerweise lässt man der Regierung ja so eine Frist von 100 Tagen, dann zieht man erste Bilanz. Aber weil Pandemie ist, ist sowieso alles anders. Und deswegen haben wir uns entschlossen, jetzt auch nach 2 Wochen und einem Tag schon mal eine kleine Zwischenbilanz oder Vorbilanz, wenn man es so nennen möchte, zu ziehen. Frau Gammelin, wenn Sie Schulnoten verteilen müssten von 1 bis 6, was würden Sie Olaf Scholz für eine Note geben für diese erste Zeit als Kanzler?
Ich glaube, ich würde zwischen 2 und 3 schwanken, sagen wir entweder 2- oder 3+.
Warum?
Es war insgesamt ein ordentlicher Start, ein geräuschloser Start, auch eine Übergabe von Frau Merkel an Herrn Scholz. Das ist ja nicht unbedingt üblich, wenn man in andere Länder schaut. Das war schon mal positiv. Und ich glaube, er hat auch erkannt oder die Regierung hat erkannt, dass man sich sofort der Pandemiebekämpfung widmen muss, weil das gesamte Regierungsprogramm lässt sich ja nicht umsetzen, wenn permanent gegen das Virus angegangen werden muss mit Schließungen, Restriktionen und so weiter. Deswegen ist also Pandemie die Nummer 1. Das ist schon, glaube ich, gut. Und auch seine Anstrengung, diesen Booster zu setzen. Also jetzt wirklich die Leute zum Impfen zu motivieren auf alle möglichen Art und Weisen. Ich glaube, das kann man auch auf seiner Plusseite verbuchen. Was halt nicht so optimal läuft, ist auch bei Herrn Scholz die Kommunikation, die so im Wagen changiert. Also dass er sagt, wir setzen 30 Millionen Boosterimpfungen. Aber dann ist unklar, wann genau fangen die an, bis wann zählt er, welche zählt er. Oder auch dieses neue Impfziel von 80%, weiß man nicht genau, Erstimpfungen, Komplettimpfungen oder was meint er da so mit? Also er lässt sich dann auch Raum sozusagen für Entwicklungen und trotzdem hinterher sagen zu können, wir haben das geschafft.
Obwohl ich da entgegnen würde, so ein bisschen frei nach dem Hashtag, der ja mal in den sozialen Medien kursierte, alles in den Arm, Hauptsache ein hohes Ziel. Ob man das dann erreicht, ist vielleicht zweitrangig. Es ist eher dieses Signal, Leute, geht impfen. Und das kommt schon rüber.
Ja, das Signal kommt auf jeden Fall rüber. Und das ist ja das, was ich sage, auf jeden Fall. Das ist auf seiner Habenseite. Was die Leute aber trotzdem verunsichert, ist dann eben diese Art und Weise der Kommunikation, die man jetzt auch zum Beispiel bei der Ministerpräsidentenkonferenz gesehen hat, wo Olaf Scholz sagt, es gab eben eine einhellige Meinung des Expertenrates, dass dieses Omikron-Virus explosionsartig sich vermehren könnte und auch, dass das Virus keine Weihnachtspause macht. Andererseits aber hat die Ministerpräsidentenrunde mit Olaf Scholz dann eben erst Restriktionen ab Silvester beschlossen. Und das verwundert dann die Menschen schon, wenn einerseits gesagt wird, es ist explosionsartig, wird es sich verbreiten und dann kann man trotzdem einigermaßen besinnliche Weihnachten feiern ohne weitere Restriktionen. Also das passt auch nicht zusammen. Und wenn dann eben noch die oberste Seuchenbehörde, das Robert-Koch-Institut, was sich ja auch einen sehr guten Ruf erarbeitet hat, warnt, es müsste ab sofort maximale Beschränkungen geben. Ja, dann hat der Bürger wieder das Gefühl, naja, wem sollen wir jetzt zuhören hier?
Sie haben jetzt gesagt, Schulnote 2- bis 3+. Es ist ja, zumindest im Grundschulzeugnis war es immer noch so, dass man auch so Haltungsnoten bekommen hat. Also Betragen und auch Schrift war bei mir tatsächlich auch noch. Olaf Scholz' Unterschrift, zumindest auf dem Koalitionsvertrag, war, glaube ich, nicht so schön. Also da würde er vielleicht nicht so gut abschneiden. Aber zurück zu diesen Haltungsnoten. Das wird ja auch oft besprochen, so dieses, wie kommuniziert Olaf Scholz, nicht nur der Inhalt. Und da wird ihm oft vorgeworfen, dass er so ein bisschen kraftlose Statements abgibt, dass er sehr nuschelt. Also ja, dieses Bürger und Bürger, obwohl er Bürgerinnen und Bürger sagen möchte zum Beispiel, schon noch Luft nach oben bei der Haltungsnot.
Also da ist Luft nach oben, aber da würde ich jetzt auch sagen, wenn jemand so einen Tag hat, der um 6 Uhr morgens beginnt und wenn der dann um 23 Uhr Bürger und Bürgerinnen nicht mehr ganz klar aussprechen kann, dann würde ich wirklich nachsichtig sein. Was ich eher sagen würde, ist, dass die, also er bemüht sich, man kann, also ich habe ihn jetzt 4 Jahre lang beobachtet, auch schon als Bundesfinanzminister und ich sehe schon eine Entwicklung. Also als er noch Bundesfinanzminister war, hat er deutlich weniger und auch deutlich technischer kommuniziert. Er bemüht sich jetzt schon, auch einfühlsamer zu sein. Er hat im Bundestag bei seiner ersten Regierungserklärung von wir gesprochen und uns gesprochen. Also er hat im Prinzip versucht, da so ein Band zu schlingen um sich und um die Bürger. Das bemüht er sich schon. Gleichwohl ist eben seine Kommunikation sehr spartanisch, würde ich eher sagen. Ja, also da wünschen sich Bürger vielleicht noch mehr Erklärungen und auch vielleicht ein bisschen mehr Temperament.
Obwohl er das ja tatsächlich auch selber als Stärke ausspielt und sagt, das Kanzleramt werde ich mit nordostdeutscher Mentalität weiterführen, so wie es Angela Merkel auch gemacht hat. Trotzdem noch ein anderer Aspekt. Angela Merkel hatte ja schon fast Kultstatus erreicht mit ihrer Merkel-Raute. Bei Olaf Scholz, wenn ich darüber nachdenke, mir fällt da vielleicht so kommunikativ diese Bazooka ein, die er als Finanzminister geprägt hat, um zu sagen, ja, es gibt Finanzhilfen aus der Pandemie raus. Braucht Olaf Scholz noch so einen Signature-Move?
Also ich glaube, er hat schon verschiedene versucht. Er sagt also zum Beispiel, er hat im Wahlkampf diese Raute gemacht, um halt auch Merkel-Wähler und Wählerinnen für sich zu gewinnen. Die Raute hat man seither, also ich habe sie jedenfalls nicht mehr gesehen, seit er selber Kanzler ist. Was mir aufgefallen ist, und das mag ihm wahrscheinlich gar nicht so bewusst gewesen zu sein, er hat bei seiner Vereidigung an dem Tag immer sehr stramm dagestanden und so einen Arm angewinkelt und so ein bisschen unter die Jacke geschoben, sodass das, ich würde sagen, wahrscheinlich unbewusst so ein bisschen an Napoleon erinnert hat. Ne? Also so ein, das sah ein bisschen lustig aus. Ne? Aber wenn man ihm kommunikativ, also wenn man ihm genau zuhört, dann fällt auf immer, dass er sagt, wir machen, was nötig ist. Wir werden alles tun, was nötig ist. Und das erinnert mich zum Beispiel immer an Mario Draghi, whatever it takes, als er 2012 den Euro gerettet hat. Also da ist so in der Kommunikation, finde ich, schon diese Parallele damals zum EZB-Chef und seine Rettungsaktion. Ne? Wir werden alles tun, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein. Also das ist so eine ähnliche Kommunikation.
Frau Gammelin, aus Ihrem Hause gibt es ja nicht nur die Süddeutsche Zeitung, sondern eben auch das sogenannte SZ-Magazin. Das liegt der Zeitung eigentlich immer freitags bei. Aber anlässlich der Geburt Christi, die wir in den nächsten Tagen feiern, ist das SZ-Magazin heute schon erschienen. Und ich habe diese Geburt Christi ganz bewusst erwähnt, denn das Titelthema dieses SZ-Magazins ist das Thema Geburt. Und das Cover, ich habe es hier mal mitgebracht, das sticht sofort ins Auge. Da steht in großen weißen Lettern ins Leben. Also das bringt ja schon so eine Dynamik rein. Und man sieht das Gesäß einer Frau von hinten. Und es ist genau der Moment auf dem Foto festgehalten, in dem das Köpfchen des Babys erscheint. Ganz zerknautscht und das, ja, ich würde sagen, nichts beschönigt. Man sieht Blut, man sieht Fruchtwasser, man sieht Schleim. Frau Gammelin, Sie haben wir gerade schon geklärt, im Gegensatz zu mir schon Geburtserfahrung. Sie haben einen Sohn. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, was macht das mit Ihnen?
Also ich finde, das ist ein sehr berührendes Bild. Also es ist so pur Natur. Und das erinnert mich auch eigentlich an die, also an meine eigene Erfahrung, diese Geburt, was das für ein irres Gefühl ist, wenn das Kind plötzlich da ist. Und wie irre auch vorher der Körper im Prinzip gar nicht mehr zu kontrollieren ist, weil diese Wehen kommen und kommen und kommen und dann hat es plötzlich ein Ende. Also ich finde das wirklich sehr, sehr verdienstvoll von den Kollegen, dass sie versucht haben, dieses Thema, was eigentlich das Natürlichste der Welt ist, weil wir alle irgendwie auf diese Weise das Licht der Welt erblickt haben, aber trotzdem es irgendwie, ich will nicht sagen tabuisiert, aber nie in den Mittelpunkt gerückt wurde, dass sie das aufgegriffen haben.
Ja, und mir geht's ähnlich. Ich habe zwar selbst keine Geburtserfahrung, aber ich war tatsächlich bei der Geburt meiner kleinen Schwester dabei. Vor 20 Jahren war das, da war ich 10. Das war eine Hausgeburt. Und ich muss auch sagen, ich habe dieses Bild gesehen und ich kann mich auch noch genau an diesen Moment erinnern, als dieses Köpfchen erscheint. Und ich weiß noch, wie wundervoll dieses Gefühl war. Insofern ging es mir auch gar nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wow, eklig. Aber zum Beispiel auf Social Media oder auch bei uns heute in der Redaktionssitzung haben wir schon darüber diskutiert. Ist das ästhetisch? Ist das gut, so ein Bild da so hinzusetzen? Oder ist das vielleicht doch auch eine Art Grenzüberschreitung? Also auf Instagram zum Beispiel, wenn man da das Cover sieht, das wird nicht sofort angezeigt, sondern das ist so geblurrt und dann muss man selber entscheiden, ob man draufdrückt, weil man gewarnt wird vor potenziell sensiblen Inhalten. Also eine Triggerwarnung eigentlich. Mhm. Brauchst du Triggerwarnungen für sowas Natürliches wie eine Geburt?
Also ich finde, das braucht es eigentlich nicht. Es ist natürlich schon ein Foto, was man nicht alle Tage sieht. Ich glaube, viele Menschen werden sowas noch nie gesehen haben und das ist wenn man nicht selber betroffen ist, vielleicht kann es auch dazu führen, dass manche Menschen sagen, okay, das ist eklig, da hängt die Nabelschnur raus, da sieht man wirklich nicht dieses schöne, glatte Baby, was man sonst immer sieht im Fernsehen oder wenn dann die Verwandten kommen mit dem Kind nach Hause, sondern eben wirklich ein Kind, was es gerade geschafft hat, diesen Geburtskanal zu durchqueren. Und dem Kind sieht man oder dem Köpfchen sieht man natürlich die Anstrengungen auch an. Ich finde dieses Bild wirklich in keiner Weise irgendwie verstörend oder so, sondern einfach, so ist es einfach. Ne? Also in Zeiten, ich finde auch gerade so in Zeiten von Fake News oder in Zeiten auch, wo man versucht, alles irgendwie schön und mundgerecht und häppchengerecht zu machen, ist so eine Konfrontation mit natürlichen Vorgängen, finde ich eigentlich eine gute Sache. Und da wir nun gerade auch Weihnachten haben und Geburt Christi und so weiter, finde ich dieses Thema auch wirklich exzellent gesetzt.
Mich erinnert das auch ein bisschen an die Debatte um Bilder von Menstruationsblut zum Beispiel. Also in der Werbung wird die eigentlich quasi nie rot dargestellt, sondern blau, lila, mit Blümchen, Duft umhüllt sozusagen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass solche echten Bilder, wo eben das Blut nicht weggewischt ist, wo klar wird, das ist keine saubere Angelegenheit, dass die sogar dazu beitragen, dass Frauen speziell sich besser auch darauf vorbereiten können, wie so eine Geburt abläuft. Also es gibt ja im Gegensatz dazu ganz viele Bilder, da ist alles sauber, da ist alles toll, ja, das lachende Baby mit der lachenden Mutter sozusagen, der Vater beugt sich von hinten drüber. Oder auch die Mutter kann ja auch eine zweite Mutter sein. Aber ja, sogar soweit so mit Fotoshootings im Kreissaal oder so.
Ja, genau. Man sieht, eigentlich kennt man immer nur eine Position, dass da eine Frau liegt und dass die Beine angewinkelt sind und dass da irgendwie dann plötzlich ein Kind da ist. Ne? So eine Position wie auf diesem Foto ist eigentlich, also ist mir nicht bewusst, dass man das ja schon mal so gesehen hat, auch so breit gedruckt hat. Ich finde aber auch nicht nur das Foto beeindruckend, sondern ich finde diesen ganzen Text beeindruckend, weil er ist vor allen Dingen für Frauen, die noch nie ein Kind geboren haben, sehr, das ist sehr anschaulich auch beschrieben, dieses Wunder, dass das Kind von alleine den Weg findet, dass das Kind weiß, jetzt muss ich mich auf den Weg machen. Also das ist sehr breit und auch wirklich sehr einfühlsam dargestellt. Und es ist eigentlich ein Text, den alle, die Kinder haben wollen oder jetzt auch vielleicht gerade schwanger sind, wie zum Beispiel bei mir, zu Hause die Nachbarin, die morgen Geburtstermin hat, der werde ich das heute auch nochmal vorbeibringen.
Und wir möchten jetzt aber weder auf die Süddeutsche Zeitung noch auf das Parlament, zumindest hier in Berlin, gucken, sondern auf die EU und die Zukunft der EU. Die erste Reise des neuen Bundeskanzlers Scholz, die ging ja nach Paris, die zweite nach Brüssel. Also ein klares Signal, dass die deutsch-französische Freundschaft und die EU ganz oben stehen auf der Prioritätenliste. Frau Gammelin, Sie waren ab 2008 auch mal Europakorrespondentin in Brüssel tatsächlich. Was sind denn die ersten Dinge, auf die Sie als ehemalige Europakorrespondentin dann achten bei so einer neuen Konstellation, die dann eben Reisen antritt, die eben auch für die Zukunft der EU ja eine große Rolle spielt?
Ja, also ich fand es schon mal gut, dass der neue Kanzler, genau wie Frau Merkel, auch zuerst nach Frankreich gefahren ist und dann gleich nach Brüssel weitergereist ist, auch zur EU-Kommission, weil die deutsch-französische Freundschaft sozusagen die Grundlage ist für alles, was in Europa so passiert. Deutschland hat seine Follower, Frankreich hat seine Follower, also ist es wichtig, dass man sich da versteht. Ich fand es aber besonders interessant, dass Scholz anders als Merkel auch ein paar Tage später nur auch nach Rom gefahren ist. Weil es gibt jetzt in Europa nach dem Austritt von Großbritannien ja ein neues Gleichgewicht. Es waren, solange Großbritannien noch in der Europäischen Union war, da waren das eher so zwei Freihandelsstaaten, Deutschland und Großbritannien, und zwei, sagen wir mal, südliche Staaten, eher auch zentralistisch, Frankreich und Italien. Und dadurch, dass Großbritannien jetzt raus ist, gibt es ja dieses Trio sozusagen. Und ich fand es ein gutes Zeichen, dass Scholz sozusagen auch gleich nach Rom gefahren ist. Und wir werden ja im nächsten Jahr da große Veränderungen sehen. Scholz ist jetzt gewählt für 4 Jahre. Und die große Frage ist, wie lange er überhaupt mit Mario Draghi, also dem Premierminister von Italien, und Emmanuel Macron, dem Präsidenten von Frankreich, noch zusammenarbeiten kann, weil in Italien Mitte oder Ende Januar ein Staatspräsident gewählt wird und auch Mario Draghi da genannt wird als einer derjenigen, die sehr gute Chancen haben. Und es ist soweit auch noch unklar, ob er das will. Weil Draghi hat Italien, in diesem Jahr hat Italien so den alten Stolz zurückgebracht. Also Italien, wir erinnern uns, hat bei der, also das hat jetzt nichts mit Draghi zu tun, aber der Stolz kam schon mal den Eurovision Song Contest gewonnen. Italien hat gegen England in der Fußball-EM gewonnen. Da haben wir rübergeschaut, weil Deutschland hat das eben nicht geschafft, ne? Und Italien wächst auch von der Wirtschaft her deutlich stärker als die Eurozone, deutlich stärker als Deutschland auch. Und in der Corona-Politik, da haben die Italiener wirklich zusammengehalten. Also diese Solidarität, die man in Deutschland gerade jetzt vermisst, die hat es in Italien gegeben. Es ist eine viel höhere Impfquote als hier. Es gibt schon lange 3G, es gibt Pässe, den Green Pass, um irgendwo reinzukommen. Also Italien war ein Stabilitätsfaktor dieses Jahr und es ist halt die Frage, inwieweit es nächstes Jahr dann so bleiben kann, wenn Mario Draghi nicht mehr Premierminister sein könnte.
Ja, und auch in Frankreich ist es ja unsicher, wer da möglicherweise nächstes Jahr mit am Tisch sitzt. Also es ist so, dass Frankreich ja ab Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Also da dann auch noch mit Emmanuel Macron, aber im April sind ja Präsidentschaftswahlen. Auch da gilt, Macron hat eigentlich ganz gute Chancen, es hat gerade gute Umfragewerte, hat sich in der Corona-Politik auch ganz okay geschlagen. Zumindest sagt man ihm das nach. Aber natürlich trotzdem die Frage auch dahinter, wenn Sie jetzt sagen, das ist so ein neues Dreigestirn, Deutschland, Italien, Frankreich, und Emmanuel Macron ist als EU mit der EU-Ratspräsidentschaft dann gleichzeitig noch im Wahlkampf. Kann das ja die EU nach vorne bringen oder ist das dann eher so ein, Frankreich ist gerade mal erstmal national beschäftigt?
Also ich glaube, im besten Fall stagniert es erstmal, weil es kann ja keine Beschlüsse geben, wenn sowohl in Italien die Lage unklar ist, als auch in Frankreich. Es ist ja so, dass Macron sich bisher noch nicht offiziell erklärt hat, ob er wieder antritt. Man rechnet natürlich damit. Und er wird sicher auch die EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um jetzt nochmal europäisch zu punkten. Aber diese Ratspräsidentschaft dauert dann eben auch nur 3 Monate eigentlich praktisch, weil im April ja schon die Präsidentenwahl ist. Und da ist dann Wahlkampf und nicht mehr Ratspräsidentschaft. Und ich glaube, Die Umfragen, das stimmt, dass die Umfragen ihn vorne sehen, aber man sollte nicht unterschätzen, dass er auch von der rechtskonservativen Seite eine Kandidatin antritt, die durchaus als Konkurrentin anzusehen ist und dass es ganz rechts außen nicht nur Le Pen gibt, sondern auch Zemmour und da auch nochmal die Konkurrenz da ist. Also ich glaube, das Einzige, was man so sagen kann über Frankreich, ist, dass wahrscheinlich links von Macron, also keine ernsthafte Konkurrenz zu fürchten ist, aber rechts von Macron schon.
Und jetzt schauen wir gemeinsam nach Russland. Da findet nämlich heute, gerade auch in diesen Minuten, die Jahrespressekonferenz des russischen Staatschefs Wladimir Putin statt. Und die wird tatsächlich ja immer als traditionell angekündigt. Also würde ich fast so weit gehen zu sagen, die gehört schon fast so zum Dezember wie Weihnachten. Ein paar hundert Reporter, 500, sind auf Einladung zugelassen. Seit 10 Uhr steht da Rede und Antwort. Allerdings mussten die Fragen vorher eingereicht werden. Kerstin Gammelin, die Frage an Sie klingt nach traditioneller Inszenierung, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Inszenierung dieses zusammen sein. Also der Präsident sitzt da und die Journalisten dürfen Fragen stellen, die vorbereitet worden sind. Aber trotzdem, ich glaube, Putin ist auch inzwischen erfahren genug, dass er jede andere Frage, die da nicht vorbereitet gewesen ist, dann auf seine Art und Weise beantworten könnte.
Und wir haben jetzt unseren Russland-Korrespondenten aus Moskau zugeschaltet. Florian Kellermann verfolgt die Pressekonferenz für uns im Stream. Herr Kellermann, wie gibt sich Putin denn aus Ihrer Sicht? Ist es tatsächlich eine einzige Inszenierung?
Ja, es ist natürlich eine Inszenierung. Schon wenn man sich das Bild eben anschaut, der kleine Mensch Putin sitzt da vor dieser ganz großen blauen Wand, auf der sich so schemenhaft die russische Landkarte abzeichnet, also die Umrisse der Russischen Föderation. Was dann eben auch schon die Dimension eben deutlich macht. Also er ist der Chef und der Dreh- und Angelpunkt eines riesigen Landes und es sind hier Journalisten eben aus allen Landesteilen, tausende Kilometer teilweise eben angereist, um ihm diese Fragen zu stellen. Er gibt Auskunft, er kümmert sich, er weiß Bescheid, er erklärt dann auch die Welt. Insofern ist das natürlich eine Inszenierung seiner Person einfach und auch seiner Art zu regieren. Das ist nochmal eine Bestätigung seiner Art zu regieren. Es ist scheint ein bisschen weniger inszeniert zu sein als sonst, denn es kommen deutlich mehr ausländische Journalisten auch zu Wort. Und es gibt auch mehr emotionale Stellungnahmen von Putin, habe ich jedenfalls das Gefühl, die nicht so einstudiert wirken.
Und jetzt fällt diese Pressekonferenz ja in eine ganz spannende Zeit. Am 25. Dezember vor 30 Jahren ist nämlich Michail Gorbatschow zurückgetreten. Das war das Ende der Sowjetunion. Kerstin Gammelin, wie verträgt sich das, diese Nähe dieser beiden Termine aus Ihrer Sicht?
Naja, das ist schon ein Jubiläum, was wirklich historisch ist. Wir erinnern uns ja, dass auch Gorbatschow dann derjenige war, der der deutschen Wiedervereinigung zugestimmt hat, der auch erlaubt hat, dass das wiedervereinigte Deutschland dann der NATO beitreten darf. Und angesichts der Spannungen, die wir heute sehen, wirklich schon kriegsähnliche Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze, dann wäre dieses Datum eigentlich ein guter Zeitpunkt, auch da mal vielleicht mehr noch mal zu erklären, wie es so weit kommen konnte, dass 30 Jahre nach diesem wirklich großen Entgegenkommen von Herrn Gorbatschow jetzt plötzlich diese Kriegsgefahr da besteht.
Die Frage an Sie, Florian Kellermann. Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, dass der Inhalt ein bisschen emotionaler rübergebracht wurde. Stichwort Ukraine-Konflikt fiel schon. Ich habe ja von Putin oft eher den Eindruck, dass er außenpolitisch für Schlagzeilen sorgt, damit er dann im eigenen Land nicht so viel über Innenpolitik sprechen muss. Ist das so in dieser Pressekonferenz? Also was sind da die beherrschenden Themen?
Ja, es ging zunächst mal um innenpolitische Themen, um die Corona-Pandemie vor allem. Er hat den Menschen nochmal aufgerufen, sich eben impfen zu lassen, hat aber ausgeschlossen, dass es eine Impfpflicht geben könnte. Und dann gab es auch noch ein paar Fragen zu regionalen Problemen und dann ging es eben um die Außenpolitik. Und da hat er eben dann Fragen auch zugelassen und selber auch gefordert von ausländischen Korrespondenten. BBC kam zu Wort, Sky News. Und da wurde er eben sehr, sehr deutlich. Also das war heute schon eine Rhetorik, die sehr hart war und die man sonst so nicht kennt von dieser Jahrespressekonferenz. Er ist dann eben auch nochmal eingegangen auf den Zerfall der Sowjetunion und hat ihn dargestellt als eine Teilung Russlands, also als wäre das ein großes Russland gewesen, das da zerschlagen wurde. Und er hat auch es so dargestellt, als wäre das von außen quasi mit orchestriert worden. Das heißt also auch vom Westen schon inszeniert und jetzt sei der Westen auch noch daran weiter Russland zu schwächen, wolle offenbar, dass das Land weiter zerfällt, wolle Raketen stationieren in der Ukraine an der Grenze zu Russland. Das sei eine unmittelbare Bedrohung, so hat er es dargestellt. Und darauf müsse Russland reagieren, müsse jetzt Sicherheitsgarantien fordern. Und zwar sofort und jetzt. Das hat er auch diesen Tonfall. Also wenn jetzt nichts passiert, dann müssen wir uns wehren. Der Ball sei jetzt eben im Feld der NATO und es sei dringender Handlungsbedarf.
Und Frau Gammelin, wir haben jetzt schon über Russland, Ukraine, NATO gesprochen. Sie selber sind ja in der DDR aufgewachsen. Sie haben auch ein Buch geschrieben, da beschreiben Sie sich selbst als DDR-sozialisiert. Würden Sie sagen, Sie als ehemalige DDR-Bürgerin haben einen anderen Blick auf diese Lage, als jetzt zum Beispiel ich als Westdeutsch-Sozialisierte, zwar mal im Osten gelebte, aber nach dem Mauerfall Geborene?
Naja, auf jeden Fall habe ich nochmal eine zusätzliche Erfahrung, die eben Menschen nicht haben können, schlicht, die in der früheren Bundesrepublik gelebt haben. Ich kann mich noch gut erinnern, als Schülerin hatten wir riesige Angst, sowohl vor den Großmissiles, die stationiert worden waren im Westen Europas, als auch vor den SS-20-Raketen der Sowjetunion damals. Und wir waren heilfroh immer, dass es Gespräche gab, dass es Gesprächskanäle gab, die offen waren, trotz des Kalten Krieges, und dass es dann auch zu einer Deeskalation gekommen ist. Und dadurch, dass ich eben sowohl diese SS-20-Bedrohung als auch die Großmissile aus meiner Sicht als Bedrohung auch aufgefasst habe, sehe ich vielleicht manches nicht ganz so schwarz-weiß, wie es manchmal jetzt auch kommuniziert wird. Also ich glaube, es sind einfach beide Seiten gefragt, in dieser Welt, die ohnehin schon so viele Konflikte hat, jetzt nicht noch weitere Konflikte zu schüren. Und deswegen würde ich es zum Beispiel gut finden, wenn es zu einer Entspannungspolitik kommen würde.
Kerstin Gammelin hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und vielen Dank an Florian Kellermann in Moskau. Kerstin Gammelin war in dieser Stunde hier mein Gast im Deutschlandfunk Kultur. Vielen, vielen Dank für diese Stunde, Frau Gammelin.
Ja, vielen Dank. Und ich wünsche noch schöne Weihnachten und auch einen guten Rutsch und dass vielleicht alles doch nicht so dunkel wird mit der Omikron-Wand.
Vielen, vielen Dank. Ihnen auch schöne Feiertage und natürlich auch allen, die zuhören, ob live oder im Podcast, im Namen des ganzen Teams ganz schöne Feiertage. Morgen Heiligabend, 25., 26. und kommen Sie gut rüber.